ARD. Fliegen ist klimaschädlich, das wissen wir alle. Und als erstes denken die meisten wahrscheinlich ans Kerosin. Das ist aus Erdöl, wird verbrannt, dadurch gerät mehr CO2 in die Atmosphäre. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Forscher sagen, die Kondensstreifen, die Flugzeuge am Himmel hinterlassen, sind mindestens genauso schädlich fürs Klima. Das Gute ist, man kann das Problem lösen. Und wenn wir einer neuen Analyse der Umweltschutzorganisation Transport and Environment glauben, sogar ziemlich fix. Flugzeuge müssten demnach nur zu bestimmten Zeiten kleine Umwege fliegen. Und schon wäre das Flugzeug deutlich klimaschonender unterwegs. Stimmt das? Und wie genau soll das gehen? Das kläre ich jetzt mit meiner Kollegin Judith Kösters vom Hessischen Rundfunk. Die hat sich für uns nicht nur in Studien vertieft und Forscher befragt, sondern auch einen Piloten gesprochen, der probiert hat, die Kondensstreifen in seinem ganz normalen Flugalltag zu vermeiden. Vom Problem zur Perspektive sozusagen. Und genau darum geht's uns hier im ARD Klima Update. Jeden zweiten Mittwoch neu, zum Beispiel in unserer App der ARD Audiothek. Ich bin Arne Schulz. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Judith.
Hey Arne.
Sag mal, wir sprechen so viel über das CO2 beim Fliegen. Seit Jahren diese ganze Flugscham-Debatte, die Frage, wer eigentlich fliegt, wer sich das leisten kann und da den Klimaschaden verursacht. Kondensstreifen habe ich noch gar nicht so viel gehört in der Debatte, ehrlich gesagt.
Ging mir auch so. Ich habe noch nie, glaube ich, bei einer Recherche so oft und so stark am Anfang den Impuls gehabt von Moment, das kann doch alles nicht wahr sein. Und das Verrückte ist, das geht nicht nur mir so, das geht selbst Leuten so, die seit Jahrzehnten mit dem Fliegen zu tun haben. Die haben das lange überhaupt nicht so auf dem Zettel gehabt. Das hat mir zum Beispiel Toni Schweigert gesagt. Der muss es wissen, der ist Pilot.
Wir haben jahrelang diese Linien ja genauso wahrgenommen, wie das alle Menschen um uns herum auch wahrnehmen. Und ich sage es ganz ehrlich, auch genauso verharmlost, weil das war für uns Wasserdampf, der sich in seiner weißen, kristallinen Form in der Luft gezeigt hat. Ich wusste einfach gar nicht, dass es da eine Klimawirkung dazu gibt.
Toni Schweigert war das, 43 Jahre alt, seit über 10 Jahren Pilot beim Reisekonzern TUI. Der bringt Leute in den Urlaub nach Teneriffa, nach Fuerteventura, nach Antalya, alles Richtung Mittelmeer. Und dem ist das Thema dann vor ein paar Jahren begegnet.
Indem ich auf diesen Artikel gestoßen bin, der das zum Thema gemacht hatte, weil viel Forschung dazu entstanden ist und weil man modell- und KI-basiert angefangen hat, Vorhersagen für solche Kondensstreifen oder für solche Gebiete zu erstellen. Und habe mir diesen Artikel damals durchgelesen und habe dann erfahren, dass es bei der TUI schon Gespräche zu diesem Thema gibt und habe mich darauf beworben, als es hieß, da wird noch jemand in dem Projektteam gesucht und hatte das große Glück, von Anfang an dann mit dabei zu sein und mithelfen zu können.
Und tatsächlich war Toni Schweigert bis dahin Vollzeitpilot. Seitdem ist er zu 3/4 Pilot und zu 1/4 Forschungsmitarbeiter bei TUI. Also er fliegt diese Kondensstreifen-Vermeidungstestflüge, um rauszufinden, wie kann man als Airline eben gezielt klimaschädliche Kondensstreifengebiete umfliegen. Und er ist auch in die Planung und Auswertung eingebunden. Und er redet hier übrigens von 2023. Da ist ihm das Thema bewusst geworden. Und da hat sein Unternehmen TUI diese Tests reingestartet. Also die Klimawirkung von Kondensstreifen und wie man sie tatsächlich vermeiden kann, das ist noch ein total junges Thema.
Ja, interessant, ne? Dass das so kurz erst so richtiges Thema in der Branche ist.
Also dass es das gibt, weiß man viel länger, ne? Es gab einen großen IPCC-Bericht dazu 1999. Man weiß, dass es diesen Effekt gibt, aber die Vermeidung rückt erst jetzt so in die greifbare Nähe.
Okay. Über was sprechen wir da konkret? Also lass mal ganz einfach anfangen. Was ist ein Kondensstreifen?
Es sind diese weißen Streifen, die man auch so beim Spazieren draußen am Himmel sieht. Die bilden sich aus dem, was beim Flugzeug hinten rauskommt, vor allem Wasserdampf und Rußpartikel. Und kritisch wird's, also klimakritisch wird's, wenn das Ganze passiert in Luftschichten, die Atmosphärenforscher eisübersättigte Regionen nennen. Also sehr kalte und sehr feuchte Luftschichten. Ich habe mir das erklären lassen unter anderem von Joachim Curtius, Professor für Atmosphärenphysik hier an der Goethe-Uni in Frankfurt. Der sagt:
Sehr häufig ist es, wenn das Flugzeug auf der Höhe ist, dass dann sich ein Kondensstreifen bildet. Normalerweise ist der nach 2-3 Minuten wieder weg, aber er kann eben in diesen eisübersättigten Regionen auch sehr langlebig sein und dann macht er eine starke Klimawirksamkeit.
Heißt das jetzt, also normalerweise ist er schnell weg, heißt die meisten Kondensstreifen, die ich irgendwie am Himmel sehe, die sind gar kein Problem fürs Klima?
Also man sieht ja oft schon, wie der sich bildet und gleich wieder auflöst sozusagen am anderen Ende. Das ist dann ein ziemlich harmloser Kondensstreifen, genau.
Und dann gibt es eben diese anderen in diesen speziellen Regionen. Da kann es dann richtig problematisch werden. Jetzt hat er von Klimawirksamkeit gesprochen, der Joachim Curtius. Wie genau funktioniert das?
Also ganz grob ist es der gleiche Effekt wie beim CO2. Unter bestimmten Bedingungen halten Wolken, und letztlich sind Kondensstreifen Wolken, auf der Erde angelangte Wärme davon ab, wieder ins All zurückzustrahlen. Mhm. Aber eben, du hast es gesagt, Kondensstreifen sind nicht per se klimaschädlich. Einige sind ganz schnell wieder weg. Einige bleiben länger und haben diese sehr starke Erwärmungswirkung. Und andere, um es richtig kompliziert zu machen, haben sogar eine leicht kühlende Wirkung aufs Klima, weil sie nämlich auch Sonnenstrahlen davon abhalten können, überhaupt erst auf die Erde zu gelangen. In der Summe ist der Erwärmungseffekt aber viel, viel stärker.
Also ich sag's mal ganz platt, es gibt gute und es gibt böse Kondensstreifen. Ja. Wovon hängt's denn konkret ab, wie jetzt der Kondensstreifen konkret wirkt, ein bestimmter?
Hier wird's etwas technisch und es geht eben um das Verhältnis von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Es gibt diesen Bereich, wo es zwar ausreichen würde, dass die Eiswolken bestehen können, aber sie können sich nicht bilden. Und das wird dann ausgelöst, diese Bildung, dadurch, dass ein Flugzeug durchfliegt. Und dann kriege ich eben diese langlebigen Cirruswolken.
Das war nochmal Joachim Curtius. Und dass es dazu kommt, das ist eben in einigen Zeiten und in einigen Regionen viel wahrscheinlicher als in anderen. Besonders gefährlich wird es nachts im Winter bei Flügen über den Atlantik. Ganz wichtig zu verstehen ist überhaupt, dass wir reden nur von einer Minderheit von allen Flügen. Also 5 bis maximal 10% der Flüge bilden diese wärmenden Kondensstreifen und davon wiederum nur einige ganz besonders stark. 2% der Flüge sind für 80% der wärmenden Kondensstreifen verantwortlich.
Ja, das muss man erstmal sacken lassen. Das heißt aber ja, das ist ja erstmal gar nicht so schlecht, weil wenn man sich jetzt eben auf die Vermeidung konzentriert, dann kann man sagen, da sind sozusagen einige wenige Flüge, an die müsste man dann ran. Lass uns darüber gleich noch ganz ausführlich reden, wie man das machen könnte. Vielleicht nochmal auch zur Grundlage. Wenn wir jetzt diese wenigen Kondensstreifen, die eben weltweit entstehen, die schädlich sind fürs Klima, wenn wir die alle zusammenrechnen, wie stark ist denn dann der Effekt aufs Klima genau?
Die Bandbreite von Forschung dazu oder von Forschungsergebnissen dazu ist sehr viel größer als beim CO2. Beim CO2 ist der Effekt so gut erforscht jetzt seit Jahrzehnten. Bei Kondensstreifen sagt man, die sind wahrscheinlich ungefähr gleich groß bis 2 oder 3-mal so groß vom Effekt wie das CO2, was durch die Luftfahrt entsteht. Also dieses mindestens von der Größenordnung ähnlich. Darauf können sich eigentlich die meisten ForscherInnen einigen.
Wow, das sind irgendwie wahnsinnige Dimensionen. Ne? Gerade wenn man sich klar macht, dass es nur so wenige Kondensstreifen sind, die überhaupt diese Wirkung entfalten. Und das sind ja dann Größenordnungen, wo man sagen muss, das Problem, das Klimaproblem der Luftfahrt, das ist dadurch nochmal viel größer, ist nochmal viel relevanter, dass wir uns darum kümmern müssen. Das eine ist ja, man muss irgendwie wegkommen von dem Kerosin eben auf Erdölbasis so. Da gibt es kleine Lösungsansätze, dass man da so ein bisschen altes Frittenfett beimischt oder so, aber das ist halt weit davon entfernt, schon eine wirklich grüne Lösung zu sein, weil da diese Beimischungen so klein sind. Dann hat man sowas wie Wasserstoffflugzeuge, E-Fuels als Lösungsansatz. Das ist aber noch gefühlt total Zukunftsmusik. Ja, und jetzt haben wir eben aber noch diese Kondensstreifen. Das kommt da nochmal oben drauf.
Das kommt obendrauf, aber im Unterschied zum Thema E-Fuels ist man viel, viel näher dran, tatsächlich auch was machen zu können und was ändern zu können. Und das ist wiederum das sehr Positive an diesem Thema. So ähnlich sieht das auch Toni Schweigert. Den hören wir uns dazu auch nochmal an, den Piloten.
Ich möchte meinen Traumberuf natürlich auch weiter ausüben können. Und ich sehe aber auch, dass wir als Pilotinnen und Piloten in dieser Branche oder generell ja als die Ausführenden ja jetzt nicht drauf warten können, was passiert um uns rum. Also wir haben natürlich jetzt gar keinen Einfluss darauf, ob sich nicht in der Zukunft die Antriebstechnik ändern wird oder ob wir nicht mehr auf Treibstoff aus fossilen Brennstoffen angewiesen sind. Da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Was wir hier gesehen haben, war die Chance, hier mit einem relativ großen Hebel bei kleinem Einsatz eine große Klimawirkung zu haben. Und die untersuchen wir sehr erfolgreich.
Ja, das hat er doch schön gesagt. Also im Grunde sagt er, das ist was, da kann ich hier als Pilot was tun. Dann lass uns das doch mal näher anschauen, die Arbeit von Toni Schweigert. Was genau kann der tun, wenn der in seinem Cockpit sitzt?
Also, er braucht jemanden, der den Flug vorher optimal geplant hat, klimaoptimal geplant hat. Der Pilot alleine kann nicht viel machen, aber die Flugplanungstools können das inzwischen, einige zumindest, dass sie sozusagen die Kondensstreifen mit einrechnen in ihre Flugroutenplanung. Und dann kann ich so ein Gebiet, wo sich die Kondensstreifen wahrscheinlich bilden würden, einfach umfliegen. Das ist in der Theorie kein großes Ding, wenn man zum Beispiel Atmosphärenforscher Joachim Curtius fragt.
Also von der Ausdehnung können die schon ziemlich groß sein, viele hundert Kilometer groß, aber sie sind eben von der Höhe her nicht allzu groß. Das ist vielleicht eine 1 Kilometer dicke Schicht in der Atmosphäre und dann ist es relativ leicht, dass man eben statt mitten durchzufliegen, fliegt man 500 Meter oder 1000 Meter höher und dann könnte man das durchaus umgehen.
Und es gibt erste Versuche, das genauso umzusetzen. Vor ein paar Jahren ist man mit einzelnen Flügen nachts gestartet, die man umgeroutet hat, so nennt man das, hat es dann ausgewertet und gesehen, es geht prinzipiell. 2024 gab es dann in Deutschland den sogenannten 100-Flüge-Versuch. Da waren verschiedene Fluggesellschaften beteiligt, TUI, aber auch Lufthansa, Condor, DHL und eben Forschungspartner, allen voran das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und die erste Auswertung hat ergeben, die 25 Flüge, die TUI als Airline da durchgeführt hat in dem Rahmen dieser Tests, die haben wahrscheinlich den Erwärmungseffekt durch Kondensstreifen um 67% reduziert, also um 2/3. Und auch andere Länder und andere Airlines haben solche ähnlichen Kondensstreifen-Vermeidungstestflüge schon gemacht.
Also da läuft also schon ganz schön viel, kann man sagen. Jetzt habe ich mitbekommen, TUI hat dann aber noch weitere Tests gemacht, ich glaube im Jahr 2025. Worum ging es dabei?
Genau, vergangenes Jahr haben die dann gesagt, wir gucken mal, wie sehr wir das in den Regelbetrieb kriegen und haben eine Woche, zuerst im Februar und dann nochmal im Sommer gesagt, wir routen jetzt alle Flüge um, die gehen.
Alle Flüge, die TUI durchgeführt hat in dieser Woche?
Alle Flüge, die TUI Deutschland durchgeführt hat, bei denen hat man vorher gerechnet, geguckt, wie ist das Wetter, wie ist die Flugroute, ist das hier sinnvoll, das zu machen oder nicht. Und ich habe Toni Schweigert gebeten, der das mit vorbereitet hat und dann auch mitgeflogen hat als Pilot diese Flüge, mal zu schildern, wie das war.
Also einer der ersten Flüge war tatsächlich so, dass wir im Team uns morgens zusammengesetzt haben, die Großwetterlage betrachtet haben und auf einem Flug von mir Richtung Kanarische Inseln von Frankfurt aus alle Trigger angeschlagen sind. Wir hatten den geplanten Flug, wir hatten die Wettervorhersage und das Modell hat gesagt, hier ist auf einem kleinen Teil des Fluges die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es diese wärmenden Kondensstreifengebiete gibt.
Und das hat dann da offenbar top funktioniert, aber das war nicht immer so. Hören wir nochmal rein.
Also wir hatten einen Flug, es war einer der ersten Flüge, in dem wir auf dieser Flugroute die Höhe wechseln sollten, um so ein Kondensstreifengebiet zu vermeiden. Und genau an dem Punkt, an dem wir hätten steigen müssen, konnten wir nicht, weil ein anderer Flieger direkt über uns war und diese Flughöhe quasi blockiert hat. Und wir mussten so lange warten, bis wir den nötigen Sicherheitsabstand zu diesem Flugzeug einhalten konnten, um dann erst steigen zu können. Und im Nachgang dieses Fluges hat sich dann gezeigt, dass wir tatsächlich auf diesem kurzen Stück einen wärmenden Kondensstreifen gebildet haben, den wir eigentlich hätten gerne vermeiden wollen. Was uns aber gezeigt hat, wie gut diese Vorhersagemodelle derzeit sind und auch die Flugplanungsmodelle, die uns in dem Moment ja geholfen hätten, das zu vermeiden.
Also gut, er sagt jetzt, wie gut die Modelle sind, kann man sich ja auch so sehen, aber gleichzeitig hat es ja, also ist das nicht ein Problem, was auch dann häufiger auftreten könnte?
Ja, auf jeden Fall. Also der Luftraum über Europa ist sowieso eher schon eng. Wenn jetzt mehr Fluggesellschaften anfangen würden, systematisch da Kondensstreifengebiete zu umfliegen, dann würde das den Luftraum noch weiter reduzieren. Bis zu ein Drittel, sagen Flugsicherungen, wäre dann zeitweise quasi gesperrt. Da wird's eng. Und dann gibt's noch eine zweite technische Herausforderung. Man kann das Ganze vorplanen, diese Flugrouten vorplanen, muss man auch, mit Hilfe von Wettervorhersagen. Aber um ganz sicher zu sein, wenn das Wetter dann umschwingt, muss man eigentlich sich noch anpassen können und muss dann ganz schlicht aus dem Cockpit auch schauen können, wie sieht es jetzt in diesem Moment aus, also Echtzeitanalyse, wie ist es mit den Kondensstreifen, wo ist das Gebiet, und dafür gibt es kein Instrumentarium im Cockpit aktuell, das müsste man tatsächlich erst einbauen. Also du kannst dir vorstellen, da ist man als Pilot, sagt Toni Schweiger, so ein bisschen wie im Blindflug mit Blick auf diese Kondensstreifen.
Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist ja zu verstehen, dass wir im Cockpit ja gar keine Möglichkeit haben zu sehen, ob unser Flug, unsere Triebwerke in diesem Moment eigentlich gerade Kondensstreifen erzeugen. Weil wir haben keinen Rückspiegel. Wir können ja nicht hinten rausgucken. Und wenn man das mal genau betrachtet hat, entstehen die auch so ein ganz kleines Stück hinter den Triebwerken. Also selbst wenn wir hinterlaufen könnten, wir könnten das nicht sehen. Und es wäre auch noch gar nicht relevant. Wir könnten noch gar keine Aussage darüber machen, ob das tatsächlich jetzt ein Kondensstreifen ist, der langlebig ist, der sich quasi dann auch später in diese Kristallwolken später entwickelt, in diese Zirruswolken, und ob der in seiner Klimawirkung wärmend ist. Das sieht man ja in dem Moment gar nicht.
Das sind also so technische, organisatorische Herausforderungen. Eine dritte Sache ist aber wahrscheinlich noch größer als Schwierigkeitsfaktor. Und das ist eher was Kulturelles, eher das Mindset. Also bisher ist in der ganzen Flugbranche klar, oberstes Ziel, und das ist ja auch gut so, ist immer Sicherheit. Und dann zweites Ziel ist, man will direkt und schnell wo ankommen und möglichst treibstoffarm. Und das schwebt sozusagen über allem, sagt Toni Schweigert.
Das, was wir als Pilotinnen und Piloten gelernt haben, ist, das Flugzeug so früh wie möglich auf seine ideale Flughöhe zu bringen. Da, wo er am effizientesten fliegen kann. Flugzeuge sind dafür gebaut, in großer Höhe schnell fliegen zu können und dabei den minimalsten Treibstoffverbrauch zu haben. Und jetzt kommt plötzlich ein Flugplan, der sagt, die optimale Höhe ist ein bisschen höher, aber es ist jetzt fürs Klima besser, eine kurze Zeit ein bisschen tiefer zu fliegen.
Er hat erzählt, da gab es viel Verwunderung, viele Nachfragen, auch einfach von dem Co-Piloten oder der Co-Pilotin nebenan im Cockpit, aber auch von den vielen Flugsicherungen, mit denen man zu tun hat. Also auf einem Flug auf die Kanaren überfliegt man offenbar Dutzende verschiedene Flugsicherungszuständigkeitsgebiete.
Die haben uns dann gefragt, warum macht ihr das so? Warum wollt ihr denn jetzt hier diese Abkürzung, die ich euch gerade anbieten kann, weil der Weg ist gerade frei, warum wollt ihr die gar nicht annehmen? Warum wollt ihr nicht auf die Höhe steigen, auf die ihr sonst immer steigt? Und wenn es die Möglichkeit gegeben hat, wenn gerade Ruhe auf dem Funkverkehr war, haben wir gesagt, ja, wir machen solche Vermeidungsflüge. Und da gab es interessante Phänomene, dass teilweise die Personen davon sogar schon gehört hatten. Die wussten das, die fanden das selbst total spannend, haben das dann dem nächsten Kollegen auch weiter mitgeteilt, in das nächste Gebiet, in das wir geflogen sind. Aber wir hatten auch die Fälle, in denen diese Kommunikationskette nicht funktioniert hatte, wir uns dann quasi jedes Mal neu anmelden mussten und jedes Mal neu erklären mussten.
Und das würde ich sagen, ist wahrscheinlich sogar die größte Herausforderung. Also, dass die ganze Luftfahrt da umdenkt. Airline, Management, PilotInnen, Flugsicherung und nicht zuletzt natürlich Politik, Luftaufsichtsbehörden, dass man da auch sinnvolle Industriestandards schafft.
Ja, das ist interessant, ne? Weil man an solche Sachen ja gar nicht so zuerst denken würde. Aber klar, dann hast du da so eine Flugsicherung, die haben davon noch nie gehört. Und die sagen, was macht denn dieser Pilot da, ne?
Und dann, ja, genau, und dann muss so er das ist erst es offenbar gewesen. Und dann habe ich mir auch erzählen lassen aus der Branche, was dann auch passieren kann bei so Testflügen, ist dann, erst fragen die Kollegen skeptisch nach und dann sind einige so mit Feuer und Flamme bei der Sache, dass dann einige Piloten offenbar angefangen haben, mit der Flugsicherung zu diskutieren und zu sagen, und das ist ein totales No-Go, da wird nicht, in der Luft wird nicht diskutiert, Punkt. Das fand ich interessant, dass dann einige da mit dieser Mission so unterwegs waren, sich so identifiziert haben.
Was hat das, also es hat viel Erfahrung gebracht, kann man sagen, diese Testwoche, aber was haben denn diese Flüge so für Hard Facts gebracht? Also wie viel Kondensstreifen und wie viel Klimaauswirkungen konnten die damit tatsächlich vermeiden?
Also in der Pressekonferenz dazu hat TUI die Zahl von 15.664 Tonnen CO2-Äquivalenten genannt.
Äquivalent, das ist immer so Umrechnung, ne?
Also das ist Umrechnung.
Wie viel wäre das in CO2
genau,
an Schaden?
Genau. Mhm. Wobei 15.664 da ist, würde ich jetzt mal sagen, eine gewisse Scheingenauigkeit drin. Also ich würde das mal auf 15.600 Runden. Aber die Größenordnung ist ja wichtig. Und zwar entspricht das, habe ich umgerechnet, ungefähr so dem kompletten jährlichen CO2-Ausstoß so von einem mittelgroßen deutschen Dorf. Und das waren die TUI-Flüge ab Deutschland in einer Woche. Und die haben für die Umwege natürlich zwar dann mehr Kerosin verbraucht, das hat aber eine Wirkung von 60 Tonnen CO2 zusätzlich ausgemacht. Also 60 Tonnen mehr versus geschätzt 15.000 Tonnen gespart.
Das heißt ja, diese Tests waren ja doch ziemlich erfolgreich, ne? Also die haben schon eine ganze Menge an CO2-Äquivalenten gespart, haben Klimaschutz betrieben. Super Erkenntnis. Wenn wir jetzt mal so überlegen, wie würde man das ausweiten, dann sind solche Tests wie der von TUI oder auch die aus den vergangenen Jahren, dann sind die natürlich super hilfreich. Aber es kann ja sein, dass es dann, wenn man es in ganz großen Stil ausrollt und alle Fluggesellschaften das plötzlich versuchen, dass man da dann doch nochmal auf neue Probleme stößt. Und wenn man mit Vertretern aus der Luftfahrtbranche spricht, dann kann man da schon auch noch eine Menge Skepsis raushören. Deswegen will ich doch nochmal bei ein paar Punkten kritisch nachfragen. Also diese TUI-Flüge, die haben unterm Strich eine sehr positive Klimawirkung gehabt. Aber wie sicher wissen wir das überhaupt? Weil du hattest ja am Anfang schon gesagt, dass es bei diesen Modellen, mit denen man das errechnet, dass es da schon auch noch Unsicherheiten gibt.
Also die Wettervorhersagemodelle aktuell sind gut, aber sie sind noch nicht perfekt. Und genau das ist das stärkste Argument der Airlines und der Akteure in der Luftfahrtbranche, die lieber erstmal abwarten wollen, bevor sie irgendwie weitere konkrete Schritte in Richtung Praxis Umsetzung unternehmen. Ich habe lange mit Christiane Vogt gesprochen. Die ist Professorin für Atmosphärenphysik, lehrt an der Uni Mainz und ist eben auch am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit der tollen Jobbezeichnung Head of Cloud Physics. Sehr schön. Die habe ich als sehr gewissenhafte Wissenschaftlerin wahrgenommen, die genau abwägt, was sie sagt. Und ihre Aussage zur aktuellen Qualität der Wettermodelle ist die:
Diese größeren Wettersysteme sind eben ganz gut vorherzusagen und auch schon am Tag zuvor sind die ganz gut vorherzusagen. Kleine Wettersysteme, die sind sehr, sehr schlecht vorherzusagen und da gibt es große Unsicherheiten und da würde man jetzt auch diese Manöver nicht durchführen, weil das dann eben zu unsicher ist.
Was ist das jetzt genau, großes, kleines Wettersystem?
Groß ist Dutzende bis Hunderte Kilometer. Ich habe heute Morgen auf dem Rad gemerkt, das ist ja wie bei den Fahrradfahrern, die auf den Regenradar gucken. Da ist meine Erfahrung auch, wenn es ein großes Gebiet ist mit Regen über Frankfurt, dann ist es auch 3 Stunden vorher ziemlich sicher die Aussage, so ein kleines Gebiet, das ändert sich nochmal alle 10 Minuten vorher.
Okay, aber bei diesen großen Gebieten, da hat man eigentlich schon eine relativ große Sicherheit. Das wird da auftreten, das könnte man also umfliegen und dann dadurch einen Effekt erzielen. Wenn es jetzt irgendwann mal alle machen, da hattest du ja auch schon gerade aus diesem Praxistest einige Hürden genannt, zum Beispiel, dass denn der Luftraum so eng wird. Also wird es denn nicht doch irgendwann schwer umsetzbar, wenn da jetzt immer mehr Airlines irgendwann einsteigen würden?
Also da gibt es sicher Grenzen, da muss man sicher mit umgehen. Das Gute ist in dem Fall, dass sehr viele Flüge mit den stärksten Effekten aufs Klima nachts und im Winter stattfinden, also eher in flugärmeren Zeiten. Die Studie von Transport and Environment, die du ganz am Anfang erwähnt hast, die sagt, 70% der in Europa verursachten Kondensstreifen könnten vermieden werden, wenn man nur die Flüge in den verkehrsärmeren Zeiten überhaupt angeht. Das entkräftet sozusagen dieses Argument wieder ein Stück weit.
Also wir müssen gar nicht vielleicht auf 100% direkt gehen. Wir gehen einfach auf das, was am meisten Wirkung erzielt, wäre dann so eine mögliche Strategie. Die Wahrscheinlichkeitsbandbreiten, da musste ich auch nochmal nachfragen. Das hattest du ja direkt am Anfang auch schon gesagt. So, das ist wahnsinnig groß noch, ne? Also ist es genauso klimaschädlich wie das Verbrennen von Kerosin oder ist es vielleicht sogar viel klimaschädlicher? Aber wenn da so eine große Bandbreite noch angegeben wird in der Forschung, heißt das nicht, dass man doch noch eine ganz schön große Unsicherheit hat?
Ja, also man muss immer abwägen das Risiko, dass ich mit dem Umweg dann doch mehr CO2 ausstoße, was ich ja faktisch tue, im Vergleich zu der gesparten Klimawirkung durch einen vermiedenen Kondensstreifen. Und es gibt wirklich Forschung dazu, wie kann man mit diesen Risiken, mit diesen Risikoabwägungen sinnvoll umgehen? Wie finden wir die No-Regret-Strategie, so nennen das die Forscher, also die, wo ich sagen kann, da ist dem Klima fast sicher geholfen, wenn ich das so mache. Und kurz gesagt kommen jetzt die neuesten Studien da zu dem Schluss, wenn ich diese Risikoabwägung mache, ist die Chance, dass der Klimaeffekt deutlich positiv ist, bei 99%. Also eine Studie jetzt gerade von vor ein paar Wochen, die kommt zu dem Schluss explizit, klimatechnisch gesehen ist das größte Risiko aktuell nicht handeln.
Okay, gut. Ich meine, dann lass uns das machen. Ich bin grundsätzlich überzeugt, dass das eine wichtige Lösung ist. Nur, wenn ich jetzt so ein Airline-Manager bin, ne, Fluggesellschaften, die stehen wahnsinnig unter Kostendruck. Die versuchen, ihre Flüge mega zu optimieren. Da zählen Minuten, wann komme ich an. Da zählt der Kraftstoffverbrauch auch im Prozentbereich. Und da wissen wir ja, vielleicht, wenn ich jetzt so einen Umweg fliege, vielleicht sind es ein paar Minuten mehr. Vielleicht ist es ein kleines bisschen Kerosin mehr, das ich bezahlen muss. Ist es nicht doch irgendwie dieser wirtschaftliche Faktor, ist das nicht doch ein ziemliches Hemmnis, um das weiter voranzutreiben?
Auf jeden Fall. Im Moment rechnet sich das noch nicht.
Wenn das so ist, ist das nicht dann ein klassischer Fall, wo man sagen müsste, da müsste es eigentlich politische Vorgaben geben? Gibt es sowas schon?
Auf jeden Fall. Es geht in die Richtung. Also in der EU müssen Airlines mittlerweile schon melden, wie viel Kondensstreifen sie erzeugt haben. Einfach nur Bescheid sagen, nichts zahlen dafür oder so, aber immerhin. In die Richtung geht es schon.
Okay, aber noch keine harten Vorschriften. Und solange das so ist, bin ich schon vielleicht ein bisschen skeptisch, wie schnell man jetzt tatsächlich anfangen wird, diese Kondensstreifen in größerem Stil zu vermeiden.
Ja, aber das Bewusstsein für das Problem wächst gerade. Auch das Bewusstsein für Lösungswege. Die Forschung weiß immer mehr drüber. In der Praxis probieren Airlines immer mehr aus, wie das im Flugalltag klappen kann. Und das ist ja die Basis. Damit kann man dann ja auch in ein paar Jahren die nächsten Schritte gehen. Womit man jetzt aktuell aus meiner Sicht weder die Politik noch die Airlines durchkommen lassen darf, ist mit dem Argument, wir wissen ja noch zu wenig. Man weiß genug nach allem, was die Wissenschaft sagt, um da jetzt konkrete Schritte auch weiterzugehen. Und im Vergleich zu anderen Klimalösungen für die Luftfahrt, die so im Raum stehen, E-Fuels, das wäre toll, wenn man die einsetzen könnte. Aber selbst die Optimisten sagen, die haben wir vielleicht in den 2040er, eher in den 2050er Jahren. Der Bau von tausenden neuen Wasserstoffflugzeugen, das ist was, wo wir in die 60er Jahre eher schauen.
Viel zu spät, ne?
Viel zu spät. Paris-Ziel 2050, klimaneutral, da geht was nicht zusammen. Und die Kondensstreifenvermeidung ist was, was man jetzt angehen kann. Christiane Vogt hat mir gesagt, nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, aber ab dann könnte dieser Effekt in der Praxis greifen, wenn man es jetzt angeht. Also wir reden über Ende 20er Jahre, 30er Jahre. Und ja, es gibt noch Schwierigkeiten, aber das meiste davon dürfte handelbar sein, dürfte man regeln können. Also hier ist echt was zu erreichen, jetzt und in den nächsten paar Jahren.
Judith, vielen Dank für die ganzen Einblicke.
Sehr gern.
Wenn ihr noch mehr wissenschaftlichen Input wollt, wie Kondensstreifen genau wirken, Judith stellt dazu gerade noch weitere Hintergründe zusammen. Die erscheinen dann in ein paar Tagen in unserem Newsletter. Abonniert den gerne unter mdr.de/klima. Das ist sowieso eine gute Idee, finde ich, weil auch sonst gibt's da viele spannende Themen. In der aktuellen Ausgabe zeigt mein Kollege Clemens euch zum Beispiel, welche Klimaschäden die Raumfahrt verursacht und warum die Klimaforschung trotzdem nicht ohne sie kann. Was ich euch noch empfehlen möchte, das sind unsere älteren Podcast-Folgen, weil wir da Hintergründe zu vielen Themen liefern, die dann immer wieder aufploppen in den Nachrichten. Die EU diskutiert ja zum Beispiel gerade darüber, ob sie die Industrie für weitere Jahre beim CO2-Preis entlasten soll. Damit haben wir uns Anfang Januar beschäftigt in unserer Folge zum Klimazoll. Und dann habe ich noch einen letzten Tipp für euch. Wenn ihr euch mal einem ganz anderen Thema widmen wollt und ihr gerne lest, dann hört doch mal rein in den Podcast Eat, Read, Sleep. Das ist ein Podcast vom NDR, der Leidenschaft für Literatur wecken will, aber nicht abgehoben und verschwurbelt, sondern unterhaltsam und im engen Austausch mit der Community. Die haben Live-Shows in ganz Deutschland und mittlerweile fast 100 Fanclubs. Die Hosts Daniel, Jan und Katharina schwärmen von aktuellen Lieblingsbüchern, die streiten über Bestseller, stellen die Lieblingsbücher der Community vor und kämpfen um den Sieg im Literaturquiz. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek. Und wir haben ihn euch natürlich auch in unseren Shownotes unter dieser Folge verlinkt. Das war's von uns für heute. In 2 Wochen haben wir die nächste Klimarecherche für euch. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne an klimaupdate@ard.de. Ich bin Arne Schulz. Tschüss und bis ganz bald.